Okay. Geht's euch gut? Hm? Nicht sehr viele, die laut Ja sagen. Woran liegt das? Also, ich muss sagen, wir haben diese Woche so viel Tolles auch gehört und auch erlebt mit Gott, dass wir haben Heilungswunder erlebt. Später vielleicht mal mehr dazu, aber wenn man hört, was wir für einen großen Gott haben, kann es einem ja gar nicht mehr anders oder schlecht gehen, oder? Und wenn wir ihn dann auch noch erleben dürfen. Ich habe so den Eindruck, dass ich mit euch die nächsten Male und auch natürlich heute in Epheserbrief reinschauen will. Ich dachte, das schaffen wir vielleicht so in 4, 5, 6 Predigten. Ja, ich bin ja öfter hier. Ich meine, die nächsten Termine sind noch nicht fest. Ich muss dir dann noch antworten, Güter. Aber ich gehe mal davon aus, dass er mich auch noch weiter einlädt. Da kann man mal so eine Serie vorbereiten. Und dann habe ich angefangen, mich hinzusetzen und mit Epheser 1. Und ich kann euch jetzt schon vorwarnen, diese Predigt wird wahrscheinlich ein paar Minuten länger als sonst. Ich hoffe, es ist okay. Aber wir haben gerade nur 3 Verse, die wir heute durchnehmen werden. So, also schauen wir mal, wo das Ganze noch hinführen wird. Ja, der Brief des Paulus an die Epheser. Wenn wir uns das genau anschauen, dann ist das wahrscheinlich gar kein Brief nur an die Epheser, denn in den alten Handschriften steht dieser Zusatz nicht. Da steht nur der Brief des Paulus an die Gläubigen, komme ich später noch dazu. Und erst in späteren Handschriften wurde das an die Epheser eingeführt. Sicher war, dass die Epheser den auch gelesen haben. Aber wahrscheinlich haben ihn viele Gemeinden in Kleinasien gelesen. Und von daher ist das also auch ein Brief, der weit gestreut ist. Wenn ich den Korintherbrief anschaue, da geht es gleich in den ersten Kapiteln um gemeindebezogene Geschichten. Aber im Epheserbrief, da ist eine Tür offen für die Bandbreite des Evangeliums. Und die brauchen du und die brauche ich genauso. Dieser Brief erbringt richtig große, ich möchte es mal so ausdrücken, auch weltergreifende Wahrheiten auf den Punkt. Er spricht über die Gemeinde, er spricht, wie wir in einer Gemeinde, in einer Familie leben sollen, alles das, was wir brauchen. Und er spricht in erster Linie uns Christen an. Also gehört er uns heute Morgen, oder? Ganz klar. Der Brief ist, ich komme nicht umhin, ich muss das so plastisch ausdrücken. Der Brief ist wie vollgeschmückt mit Edelsteinen. So ein Edelstein nach dem anderen. Wir sind ja froh, wenn wir irgendwo einen Edelstein am Ring haben oder sonst was oder an der Kette. Aber wie voll der ist, da möchte ich euch gleich mal eine Frage stellen. Was meint ihr, wo gibt es die meisten Edelsteine auf einem Platz auf dieser Welt? Na, gerne. Im Tower von London. Da gibt es 23.000 Edelsteine mit einem Gesamtwert von 7 Milliarden Euro. Ich hatte mal das Vorrecht, dass ich mit meiner großen Tochter mir die anschauen durfte. Sagt ihr eins, boah, Hammer. Da musst du Schlange stehen, da musst du in einer gewissen Geschwindigkeit zum Beispiel an der Krone der Queen oder des Königs vorbeigehen und so weiter. Aber es ist einfach gewaltig. Und der Brief des Paulus an die Epheser ist so ein Brief voller Edelsteine, voller Wahrheiten über die Stellung der Gemeinde. Und man merkt gleich in den ersten Versen, Paulus ist so richtig begeistert. Vielleicht hast du gedacht, dass ich gesagt habe, no, wir schauen uns heute den Epheserbrief an, ach, was für ein trockener Stoff. Nee, Leute, überhaupt kein trockener Stoff, es sind Grundlagen. Denn Paulus war auch kein abstrakter Theologe, sondern der ging in die Praxis rein. Schauen wir uns mal die ersten drei Verse an. Es schreibt Paulus, der nach dem Willen Gottes ein Apostel von Christus Jesus ist, an die Heiligen, die Gläubigen, die mit Christus Jesus verbunden sind. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Weiß ich, wie oft du den Epheserbrief schon mal gelesen hast, aber in der Regel sind das Einleitungsworte und dann warten wir, dass es losgeht, oder? Das ist schon längst losgegangen. Das ist alles längst losgegangen. Ohne Umschweife kommt Paulus von Anfang an hier auf den Punkt. Er spricht von Gott, dem Vater, von unserem Herrn Jesus Christus, und er spricht von dem ganzen Segen, der für dich und für mich bereit ist in der Himmelswelt. Im Grunde bringt er das ganze Evangelium in einem Satz auf den Punkt. Das ist es. Er beginnt mit Gott, dem Vater. Und Gott, der Vater, ist auch die Quelle all unserer Segnungen. Von dem Vater geht es zum Sohn. Der Vater hat alle Macht an Jesus Christus übergeben, als Herrscher im Himmel und auf der Erde. Was hat der Sohn gemacht? Wir feiern heute Abend mal, er hat sein Blut für uns vergossen, damit wir versöhnt sind mit Gott. Das hat zur Auswirkung, dass wir Gottes Kinder sind, und deswegen geht der ganze Segen vom Vater auf den Sohn und vom Sohn auf dich und auf mich. Das ist eine tolle Reihenfolge. Der Vater hatte überhaupt schon den Plan, dich zu segnen, bevor es dich gab, bevor es mich gab. Und sogar bevor es diese Welt gab. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen. Ihr kennt die Geschichte, wie Mose auf dem Berg Horeb ist. Ist mir jetzt beim Erarbeiten aufgefallen. Der hat da oben ein wunderbares Beispiel gegeben auf Jesus. Was hat Jesus am Beginn seines Dienstes gemacht? 40 Tage Wüste, gefastet und gebetet. Mose hat diese 40 Tage, die er auf dem Berg war, auch gefastet. Und es steht ausdrücklich, sogar hat er in diesen 40 Tagen nichts getrunken. Also welch ein Hinweis auch auf Jesus Christus. Eine Begegnung auf dem Berg Horeb. Gott gibt ihm die Tafeln mit den 10 Geboten und dann sagt Gott zu ihm, nu steig runter, weil das Volk hat sich ein Götzen gemacht. Was war davor? Davor hat Gott das gesagt, was er möchte. Und Mose hat es weiter gesagt. Dann ging er nochmal auf den Berg, dann kamen diese 40 Tage Fasten, dann kam er runter und sieht, dass sie sich das goldene Kalb gemacht haben. Jetzt überleg mal. Gott wusste, dass sie alles anderen tun werden, aber ihm nicht gehorchen. Und trotzdem gibt er Mose die Tafeln mit den 10 Geboten. Als Mose dann runterkam, sprach Gott zu ihm, ich will die alle vernichten. Die sind mir einfach nicht gehorsam. Und Mose zerdeppert diese Tafeln und fällt auf seine Knie und betet für das Volk. Und dann steht etwas, er betete wiederum 40 Tage und fastete dabei. 80 Tage Fasten, es ist tot. Aber in der Kraft Gottes kannst du auch schwere Zeiten überleben. Wenn Gott vorhatte, sein Volk zu bestrafen und alles auf Mose zu lenken, warum redet er dann vorher? Und genau das werden wir im Epheserbrief entdecken, weil er voller Gnade und Barmherzigkeit und Liebe zu jedem seiner Geschöpfe ist. Die Segnungen, haben wir gesehen, kommen also vom Vater auf den Sohn und von dem Sohn auf uns, seine Kinder. Wir haben Anteil an allem, was Gott Jesus Christus gegeben hat. An allem. Ich komme jetzt nicht umhin, es war nicht geplant, es war auch nicht an dieser Stelle, aber wir haben die Woche wirklich so tolle Zeugnisse, Heilungszeugnisse gehört. Ne? Da war ein total schüchterner Mann, der wäre nie aufgestanden in so einer Versammlung und hätte irgendwas von sich erzählt. Überhaupt nicht. Und Gott benutzt ihn und führt ihn und sagt, ich habe etwas auf dich gelegt. Du bist kein Loser, sondern du bist mein starker Held. Und dann war er in einer Bibelschule und die sollten Straßenmission machen. Und immer wenn es dazu ging, hat er gesagt, ich fahre da selbst hin. Ist in sein Auto gestiegen, aber nicht wieder ausgestiegen, sondern erst ausgestiegen, als alles schon vorbei war, weil er Schiss hatte. Und eines Tages sagt Gott aber zu ihm, heute steigst du nicht in dein Auto, sondern heute steigst du in ein Auto der anderen. Er wusste genau, was Gott damit will, nämlich, dann steigst du nämlich auch aus. Na gut, diesen kleinen ersten Schritt, den kann man ja tun. Kennst du das? Wenn du anfängst, gehorsam zu werden, den ersten kleinen Schritt traust du dir dann zu. Aber eigentlich weißt du, da kommt ein großer Schritt hinterher. Und so war es auch da. Er steigt aus und er kommt dann auf der Straße mit jemand ins Gespräch und Gott sagt, bete für den. Naja, das okay, das geht ja auch noch gerade. Der nächste kleine Schritt. Und er spricht diesen Mann an und sagt, darf ich für dich beten? Und er sagt, warum? Gibt er nichts zum Beten? Und in dem Augenblick sieht er, dass dieser Mann nur 4 Finger hat. Und er wird kühn im Glauben. Gott stattet uns mit Kühnheit und Glauben aus als seine Kinder und sagt, aber du hast ja nur 4 Finger. Ja, sagt er, dann will ich beten, dass du 5 kriegst. Und er betet und der Finger wächst nach. Und er hat es erst mal gar nicht gemerkt, weil er die Augen zugekniffen hat beim Beten. Gott hat uns in Jesus Christus alles geschenkt an geistlichen Segnungen in der himmlischen Welt. Da ist alles enthalten. Das fängt an mit der Wiedergeburt. Das fängt an mit der Taufe im Heiligen Geist. Das fängt an mit göttlicher Heilung für den Leib und für die Seele. Viele brauchen Heilung an ihrer Seele, weil sie ein Leben hatten, das chaotisch war, wo andere auf sie rumgehackt haben oder sonst irgendetwas. Es fängt an, dass wir Kraft bekommen, als Überwinder zu leben. Früher waren wir in der Sünde gefangen, heute darfst du sagen, nein. Und die Kraft Gottes kommt auf dich und du brauchst Dinge nicht mehr tun, die du früher tun musstest. Dieser Segen besteht aus der Gnade, in dieser Welt auch der Sünde zu widerstehen, nicht mitzumachen. Und schließlich und endlich endet es in dem Sieg über den Tod und das Grab. Weil in dieser Segnung, die von dem Vater auf den Sohn oder auf uns rauskommt, Jesus Christus war der Erste, der von den Toten auferstanden ist, und du und ich werden es ihm gleich machen. Und da gibt's noch viel mehr. Lass uns aber mal sehen, alle diese Segnungen, von denen ich gerade gesprochen habe, sind Segnungen, ich möchte es mal jetzt ganz fromm ausdrücken, geistlicher Natur. Im Alten Testament gibt es sehr viele Segnungen, die anders sind. Und zwar heißt es da, wenn du meine Gebote hältst, wenn du das tust und wenn du all das tust, was ich dem Mose gesagt habe und was er euch weiter gesagt hat, dann wird es dir gut gehen. Du wirst reiche Ernten haben, du wirst versorgt sein, du wirst viele Kinder haben. Da wird Wohlstand sein in deinem Haus. Also das Alte Testament spricht von natürlichen Segnungen. Das Neue Testament spricht von geistlichen Segnungen. Ich will nicht sagen, dass es im Neuen Bund keine natürlichen Segnungen mehr gibt. Sehr wohl. Denn Gott sorgt für seine Kinder. Können wir für Geschichten erzählen, wie Gott uns versorgt hat? Eindeutig, ja. Aber darüber hinaus gibt es noch mehr. Die ganzen geistlichen Segnungen. Im Kolosserbrief schreibt derselbe Paulus, 1. Kolosser Kapitel 1. Wir haben nämlich von euren Glauben an Christus Jesus gehört und von eurer Liebe zu allen, die Gott geheiligt ist. Das kam durch die Hoffnung auf das, was im Himmel für euch bereit liegt. Davon habt ihr ja schon gehört, als die Wahrheit des Evangeliums zu euch kam. Also da liegt im Himmel was für dich bereit. Wenn du zu mir zu Besuch kommst, dann werde ich dir sagen, fühl dich wie zu Hause. Wahrscheinlich wirst du es trotzdem nicht tun. Du wirst wahrscheinlich nicht die Freiheit haben, zu schauen, wo hat der die Schokolade versteckt, weil du gerade Hieber auf Schokolade hast, sondern du wirst hoffen, dass ich dir Schokolade anbiete. Aber wenn ich sage, fühl dich wie zu Hause, dann meine ich das so. Und wenn du dann losgehen würdest und meinen Schokoladeschrank suchen würdest, würde ich dir vielleicht sogar helfen, dass du den findest. Genauso ist es mit Gott. Da hat er im Himmel eine Menge an Segnungen für dich bereit. Und mein Job ist es, euch zu helfen, dass wir die finden. Philipper 3, Vers 20. Doch wir alle haben das Bürgerrecht im Himmel. Von dort erwarten wir auch unseren Retter, den Herrn Jesus Christus. Er wird unseren armseligen, vergänglichen Leib verwandeln, so dass wir seinem verherrlichten Körper entsprechen wird. Das geschieht mit der Kraft, in der er sich alle Dinge unterwerfen kann. Er erleuchte die Augen eures Herzens, sagt Paulus den Epheser, ein paar Verse weiter, 18. Vers, damit ihr wisst, was die Hoffnung eurer Berufung, was den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in ihm ist. Ja, jetzt stelle ich mir vor, er wird unseren ärmlichen, vergänglichen Leib verwandeln. Gut, da ist nicht mehr Aua in der Ferse. Wahrscheinlich hatte Jesus, als er hier auf dieser Erde war, auch Zeiten, wo er Schmerzen hatte. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja? Aber in seinem vergänglichen Leib waren die Schmerzen, in seinem neuen Leib nicht mehr. Und das hat Gott für uns schon bereits geschaffen. Vielleicht habt ihr euch gefragt, was hat der Gerhard mit dieser Predigt für ein Ziel? Das habe ich mich auch gefragt. Und dann habe ich gefragt, Gott, was hast du mit dieser Predigt für ein Ziel? Die Frage ist ja viel besser. Nicht, was habe ich für ein Ziel? Gott, was hast du mit dieser Predigt für ein Ziel? Und ich habe gemerkt, Gott will, dass wir mehr erkennen von den Reichtümern, die uns in Jesus Christus geschenkt sind. Das ist schon mal ein schönes Ziel. Ja? Das zweite Ziel ist, dass wir eine tiefere Anbetung Gottes in uns erleben, weil er uns begnadigt und gesegnet hat. Und dann das dritte und vierte Ziel, was mir eingefallen ist, das ist vielleicht gar nicht für die Predigt heute, aber ich habe euch ja gesagt, ich will den Epheserbrief ein paar Predigten beleuchten. Das wäre, dass wir wachsen in der Sicherheit und in der Identität, wer wir in Jesus Christus sind. Da mangelt es manchmal, also bei mir zumindest, bei euch nicht, weiß ich aber. Ja. Und dann als viertes, dass wir auch das Praktische im Evangelium, die Anweisungen, die wir haben, umsetzen in unserem Alltag, in der Gemeinde, in unseren Familien, in unseren Ehen, in unseren Arbeitsverhältnissen und aber auch in den geistlichen Kämpfen unserer Zeit. Das sind große Ziele. Aber wir haben ja auch einen großen Gott, oder? Lass uns loslegen. Das war alles Einleitung. Gleich zu Beginn dieses Briefes, die drei Verse, die ich euch vorgelesen habe, entdecken wir so eine typische Struktur von antiken Briefen. Der Absender nennt sich selbst, dann folgt der Empfänger und schließlich folgt ein Gruß. Das sehen wir hier in den Versen 1 und 2. Paulus stellt sich hier vor, nicht einfach nur mit Namen, sondern auch mit seiner Identität und seiner Berufung. Paulus kennt nämlich seine Berufung. Er schreibt, Paulus, der nach dem Willen Gottes ein Apostel von Christi Jesu ist. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Paulus wusste, wer er war. Manchmal habe ich den Eindruck, wir wissen oft gar nicht, wer wir sind. Kennen wir unseren Platz? Kennen wir unsere Berufung? Kennen wir unseren Auftrag? Das sind doch alles zentrale Fragen. Oder leben wir in einer Welt, wo wir uns keine Zeit mehr nehmen, uns selbst diese Fragen zu stellen? Wer bin ich? Was bin ich? Wieso bin ich so gemacht, wie ich bin? Welchen Charakter habe ich? Aber noch viel mehr Wert, wem gehöre ich? Wer hat das Sagen in meinem Leben? Paulus sagt nicht ganz einfach, dass er Apostel wäre, weil das sein Job ist, sein Beruf oder sonst was. Oder weil er halt in dem kirchlichen Kontext, in dem er gelebt hat, das angeboten gekriegt hat. Nun sei du mal der Apostel und geh los. Ja? Er sagt es mit einem Ausdruck, das ist meine Identität. Was bedeutet Apostel? Nichts anderes als Bote. Gesandter. Gesandt zu sein, die Botschaft von Jesus Christus weiterzubringen. Darf ich dich fragen? Fühlst du dich als Apostel? Als Gesandter die Botschaft von Jesus Christus weiterzubringen? Aber diese Sendung, die kommt nicht aus seiner eigenen Initiative heraus. Es ist nicht ein Apostel, weil er sich irgendwo mal drum beworben hat und sagt, hier, keiner hat sich gemeldet, ich melde mich mal, jetzt, ich will der Apostel da sein. Ja? Nee, sondern es ist der Wille Gottes. Fragen wir uns doch mal, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Lass dir eins sagen, der Wille Gottes für dein Leben, für das Leben von Paulus, für mein Leben, ist immer, ich fange von vorne an, der Wille Gottes für dein Leben, für mein Leben, ist immer ein Ausdruck seiner Liebe zu dir. Glaubst du wirklich, dass er dich braucht? Glaub ich wirklich, dass er mich braucht? Der hat Milliarden von Engeln. Güte, warum will er dich? Weil er dich liebt. Weil er will, dass du Ehre bekommst.
Ich Ehre? Nee, hier Stolz, Hilfe.
Nee, Gott will, dass es dir gut geht, dass man dich achtet, dass man dich anerkennt. Oh, ganz neue Töne. Wir sind jetzt darum aufgefordert, den Willen Gottes umzusetzen. Und das darf kein kalter, kein mechanischer Entschluss sein. Wisst ihr, was da im Griechischen steht? Apostel durch Gott, hol den Originalvers nochmal vor, wartet, habe ich gleich. Nochmal. Es schreibt Paulus, der nach dem Willen Gottes ein Apostel von Jesus Christus ist. Dieses Wort Willen, das da drinnen steckt, ja, das bedeutet im Griechischen etwas, was ganz, ganz anders ist. Dieses Wort Willen heißt, der durch das Verlangen oder durch das Begehren Gottes ein Apostel ist. Also Gott hat es verlangt, dass der Paulus ein Apostel ist. Gott hat es begehrt, dass du ein Bote sein bist. Das steckt hinter diesem Wort Willen. Ein tiefes Verlangen. Es, lass mich so ausdrücken, es ist ein Herzenswunsch Gottes, dass wir seine Zeugen sind. Es war ein Herzenswunsch Gottes, den Paulus zu berufen. Da steckt seine tiefe Liebe hinter dieser Entscheidung. Gott hat sich für den Paulus entschieden und hat ihm die Kraft gegeben, dann so zu leben, wie er es für den Dienst brauchte. Das finde ich total hammermäßig. Ja. Kann ich jetzt wie Paulus ein Bote sein, weil Gott es begehrt, dass ich ein Bote bin? Weil Gott es möchte? Leute, wir denken oft viel zu klein von uns. Denke ich, ich kann das sein, im Namen Jesu große Dinge zu tun? Ich habe mal vor vielen Jahren in einer Predigt einen flapsigen Spruch gebracht, aber irgendwie ist er bei mir selbst hängen geblieben. Ja, wenn Gott sagt, tue das oder das, dann weiß ich auf jeden Fall die Telefonnummer von meinem Pastor. Nein, ich weiß die Telefonnummer vom Himmel. Psalm, ach, ihr kennt sie. Was steht da? Rufe mich an in der Not. Oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt tun soll. Aber ich rufe dich an und du sagst mir, was ich tun kann. Bin ich ergriffen, wie Paulus an dieser Stelle ergriffen war? Stimme ich mit Christus überein in dem, was ich denke, in dem, was ich sage, in dem, was ich tue? Wir merken auf jeden Fall eins. Hinter der Botschaft von Paulus, ein Apostel Jesu Christi zu sein, steckt Autorität. Die gibt diesem ganzen Brief ein Fundament. Leute, es schreibt euch ein Apostel. Und er spricht das nicht in seiner Autorität, sondern er spricht es im Namen dessen, der ihn gesandt hat. Jetzt lass uns mal schauen, an wen Paulus schreibt. Er schreibt an die Heiligen, an die Gläubigen, die mit Christus Jesus verbunden sind. An die Heiligen, an die Gläubigen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Also schreibt er an dich und mich. Oder? Bist du heilig? Bist du gläubig? Bist du mit Christus verbunden? Dann schreibt er an dich und mich. Was bedeutet jetzt dieses Heilig? Dieses Heilig bedeutet nicht, dass wir gar keine Sünden mehr tun, dass wir abgehoben von dieser Erde sind, sondern dieses Heilig bedeutet herausgerufen. Du bist herausgerufen aus deinem alten Leben. Du bist herausgerufen aus der Sünde. Du bist herausgerufen, dass du Fehler machen musst. Herausgerufen. Das meint dieses Heilig. Heilig bedeutet abgesondert von der Welt, aber nicht durch meine eigene Kraft, nicht zum Selbstzweck, sondern weil es Gottes Berufung für mich ist, heilig zu sein. Steckt Gott dahinter, dass ich heilig sein darf? Es geht darum, dass wir, wenn wir Heilige sind, wie das Volk Israel ein Eigentumsvolk von Gott sind. Und darauf legt er seinen besonderen Schutz. Und diesen Vers heilig, den finden wir an so vielen Stellen im Neuen Testament. Ihr seid das heilige Volk, das königliche Priestertum, sagt Petrus. Dann sagt er schreibt an die Gläubigen. Was bedeutet das? Wer ist gläubig? Gläubig ist der, der an der Heilsbotschaft von Jesus Christus glaubt. Gibt einige wenige Übersetzungen, die übersetzen hier nicht gläubig, sondern die übersetzen hier treu. Ich glaube zwar, dass die Übersetzung gläubig die bessere ist, aber eins ist klar, ein Gläubiger sollte auch treu sein, oder? Da sind wir uns eins, ja? Ein Gläubiger ist treu. Aber auch hier liegt wieder der Fokus nicht auf meiner menschlichen Leistung. Oh, jetzt muss ich aber treu sein. Nee, ich kann den Gottesdienst nicht versäumen, da muss ich hingehen. Oder ich muss auch treu sein und jeden Morgen in der Bibel lesen oder jeden Abend oder irgendwie muss ich ja Gott beweisen, dass ich treu bin. Nein, der Fokus liegt hier nicht auf meiner menschlichen Leistung, sondern er liegt auf dem, was Gott, was Jesus für mich getan hat. Und ich bin treu, dem einfach immer zu glauben. Bin ich treu, wenn ich mir selbst sage, oh, da war ich aber wieder nicht gut drauf, jetzt muss ich erst mal 3 Tage Buße tun, bevor Gott meine Gebete wieder erhört. Bin ich dann treu? Nee, weil ich sein Opfer in Frage stelle. Glaube es, treu zu sein. Ich bleibe dran an Jesus Christus. Entdeckt ihr? Eigentlich sind es nicht 2 Gruppen, die Heiligen und die Gläubigen, sondern eigentlich ist es 1 Gruppe. Die Heiligen sind auch die Gläubigen. Jeder Gläubige ist laut dieser Definition ein Heiliger. Willkommen, ihr Heiligen. Lasst euch umarmen, ihr Heiligen. Und dann sagt er noch etwas. Er schreibt denen, die in Christus sind. Und das ist unsere eigentliche Identität. Den ganzen Epheserbrief wiederholt er diese Eigenschaft in Christus immer wieder. Und was beschreibt sie in Christus zu sein? Sie beschreibt eine Einheit mit Jesus Christus. Das ist wie ein tiefes Geheimnis. Christus lebt in mir und ich lebe in ihm. Und das ist die Einheit in Christus sein. Den Galatern schreibt der Paulus, 2. Kapitel, Vers 20, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für sich hingegeben hat. Und dieses in Christus sein bedeutet, dass wir Anteil, Erbe haben an allem, was unserem verherrlichten Herrn gehört. Alle himmlischen Segnungen, die in Jesus Christus sind, gehören dem, der auch in Christus ist. Sag mal, entdeckt ihr die Edelsteine, die nur in diesen ersten zwei Versen da jetzt drinnen sind? Alles gehört dir. Ich habe mal ein Beispiel gegeben in einer Predigt, die ich in Glockenburg habe ich die gepredigt über den neuen Bund. Und da habe ich gesagt, nun stell dir vor, ich, armer Schlucker, 3,17 Euro auf dem Konto, reich, heirate eine Multimillionärin. In dem Moment, wo wir beide vorm Traualtar Ja gesagt haben, gehört ihr meine 3,17 Euro. Und mir ihre Multimillionen. Das ist so. Hammer, ne? So, wer hat zu mir Ja gesagt? Wer hat mich erlöst? Und zu wem habe ich Ja gesagt? Sei mein Herr. Merkt ihr, was mir alles gehört? Ja, ihm gehört jetzt mein elendiges Leben. Ja, okay, er hat drauf angewilligt, er hat dir Ja gesagt. Aber mir gehören alle Segnungen im Himmel. Ich könnte jubeln vor dieser Botschaft. Und ich könnte heulen, weil ich es oft einfach vergesse oder immer noch nicht kapiert habe. Nun stell dir diesen Gedanken weiter vor. Du bist Empfänger aller geistlichen Segens. Du bist in einer Gemeinde. Und Heike, du bist Empfänger allen geistlichen Segens. Glaubst du, dass dann deswegen, weil du das schon empfangen hast, und du kein bist? Und es ist genauso. Jetzt sind wir hier heute Morgen 12 Leute gewesen. 12-mal volle Kanne. Hast du noch ein Problem mit dieser Gemeinde? Die ist ausgestattet 12-mal mit voller Kanne Segen. Wenn wir dann den Epheser weiter betrachten, Vers 2, dann stoßen wir auf eine Aussage, die auf dem ersten Blick einfach schlicht und formelhaft klingt, wie so eine Grußformel. Doch auch dieser Gruß ist voller Tiefe. Paulus sagt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, durch den Herrn Jesus Christus. Gnade, das ist doch Gottes rettendes und freies Handeln an uns, an mir. Nicht wir retten uns selbst. Nicht ich brauch gute Werke tun, brauch Leistung auf Leistung, häufen Verdienst auf Verdienst, sondern allein durch die Gnade Gottes bin ich errettet. Gnade bedeutet, dass wir unverdienterweise Gottes Barmherzigkeit erleben dürfen. Und aus dieser Gnade erwächst jetzt dieser Friede. Zuerst und grundlegend der Friede, den wir mit Gott haben dürfen, weil wir versöhnt sind mit ihm. In Römer 5, Vers 1 lesen wir, da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dieser Friede ist nicht abstrakt, er ist in Christus verankert, denn später lesen wir im Epheserbrief, dass Jesus selbst dieser Friede ist. Er hat uns mit Gott versöhnt. Aber jetzt geht dieser Friede weiter. Er hilft uns, dass wir untereinander in Frieden leben können. Das ist jetzt eine doppelte Dimension. Frieden mit Gott und Frieden miteinander. Und auch das ist tief im Evangelium verankert. Du denkst, war nur eine Grußformel. Aber nein, dieser Gruß, das sind zwei zentrale Themen im Evangelium. Und sie ziehen sich durch diesen ganzen Epheserbrief. Beide, Gnade und Friede, kommen von Gott, unserem Vater. Und da entdecken wir wieder, wie er als Vater wirklich ist. Er ist nicht dieser Richter, der aufpasst wie so ein Schlosshund, dass ich ja keine Fehler mache. Morgen steht er schon auf und guckt, was tut der Gerhard heute wieder? Nee. Da ist in seinem ganzen Wesen, in seinem Umgang mit mir, nicht etwas, dass er mich verurteilt, sondern er begnadigt mich, er schenkt mir seine Gnade und nicht spärlich, sondern ausreichend genug, dass ich ein Leben führen kann in ihm, dass ich in Christus sein kann. An einer anderen Stelle, ich habe sie mir nicht aufgeschrieben, steht es, Gnade um Gnade hat er uns gegeben. Diese Gnade kommt nicht allein vom Vater, sondern diese Gnade kommt auch durch Jesus Christus, der sich für uns selbst hingegeben hat. Und so entdecke ich, dass diese Grußformel, die wir da lesen, etwas ist, als wenn ein Türspalt etwas aufgeht. Und wir schauen durch diesen Spalt, was ist dahinter? Und dann macht Paulus im Vers 3 diese Tür weiter auf. Erst lässt er uns so ein bisschen hineinschauen. Guck mal Gnade, guck mal Friede. Und dann macht er uns in Vers 3 die Tür ganz auf. Und dann sehen wir erst richtig das ganze Funkeln der Diamanten und Juwelen, die da drinnen sind. Was passiert in Vers 3, als Paulus die Tür komplett aufmacht? Lobpreis. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Du möchtest entdecken, die ganzen Edelsteine, die ganzen schönen Dinge, die Gott für dich bereithält im Himmel, in seiner geistlichen Welt. Wie entdeckst du sie? Mit Lobpreis. Lobpreis meint jetzt nicht unbedingt nur zwingend Lieder singen, sondern alleine dieser Spruch, gepriesen sei Gott, ist Lobpreis. Wie stehst du morgens auf? Kannst du sagen, danke, dass ich heute wieder einen Tag mit dir leben darf. Ich danke dir für diesen Tag. Danke dir, dass ich gehen darf. Ich danke dir, dass ich Arbeit habe, auch wenn ich noch nicht so gerne hingehe. Aber ich danke dir für meine Arbeit. Ja? Das alles ist Lobpreis. Früh am Morgen können wir schon damit starten. Und bevor wir irgendeine Bitte an Gott bringen, dürfen wir ihn preisen. Gott, du siehst, was ich gerade brauche. Aber ich preise dich darum, dass ich wissen darf, du kümmerst dich. Lobpreis macht die Tür zu den Schatzkammern Gottes auf. Viel später im Epheserbrief kommen diese ganzen theologischen Inhalte. Aber das ist alles noch nicht wichtig, wenn ich Gott lobe und preise, ist die Tür zu den Schatzkammern Gottes bereits offen. Habe ich bei euch mal die Geschichte von dem italienischen Leiter der Geschäftsleute des vollen Evangeliums erzählt? Habe ich? Ich predige ja so viel, ich weiß nicht, wann ich wo was erzählt habe. Der Geschäftsleute des vollen Evangeliums sind euch ein Begriff. Es ist eine Vereinigung von Geschäftsleuten, die sich regelmäßig treffen, meistens zu einem Frühstückstreffen und dort austauschen, was sie gerade auch in ihrem Leben als Geschäftsleute mit Gott erlebt haben. Und der Leiter der italienischen Gemeinschaft der Geschäftsleute des vollen Evangeliums hatte eine junge Tochter, 19 Jahre alt, die hatte einen Autounfall, der so schwer war, dass die Hälfte von ihrem Hirn weg war. Und sie wurde operiert, aber da war nichts mehr wesentlich zu machen. Sie hat überlebt, aber sie lebte in einer geschlossenen Anstalt. Klar. Kein Erkennen, nichts mehr. Und dieser Mann hat sie einmal die Woche besucht. Über Jahre. Eines Tages fährt er wieder hin in diese Klinik und er klagt Gott an. Ich weiß gar nicht, warum ich hierher fahre. Das hat eh alles keinen Sinn. Und du könntest was tun, aber scheinbar willst du ja nicht. Und Gott sagt im Auto, als er dorthin fährt, preise mich. Warum soll ich dich preisen? Preise mich. Ja, Gott, ich preise dich, dass es dich gibt. Nee, sagt Gott, preise mich für deine Tochter. Was gibt es denn da noch zu preisen? Preise mich für deine Tochter. Gut, Gott, ich preise dich, dass du mir eine Tochter geschenkt hast. Nee, sagt Gott, so habe ich es nicht gemeint. Preise mich für deine Tochter, dass sie so ist in dem Zustand, wie sie jetzt ist. Nee, Gott. Das kann ich nicht. Er parkt sein Auto auf dem Parkplatz, er geht in dieses Haus und die ganze Zeit merkt er, dass Gott sagt, preise mich. Lob mich für deine kranke Tochter. Und als er die Treppen hochgeht, in diesem Flur, wo dann nur noch eine Tür ist, wo er läuten muss, weil die geschlossen ist, war er im Inneren bereit und sagte, Gott, ich lobe dich für meine kranke Tochter. Und er klingelt und die Tür geht auf und er hört am anderen Ende dieses langen Flures, Papa, Papa, wo ist mein Papa? Ich will zu meinem Papa. Und seine Tochter, kerngesund, lauft auf ihn zu, nimmt ihn in den Arm und er nimmt sie in den Arm. Lobpreis schafft Veränderungen. Paulus fängt hier an, bevor er mit irgendwelchen theologischen Dingen kommt und sagt, ich lobe dich, mein Gott. Nicht irgendwann, nicht irgendwie, nicht vielleicht, sondern jetzt. Und zwar warum? Und er sagt es uns. Weil du, Jesus Christus, mich versetzt hast in himmlische Regionen. Weil du, Jesus, mich ausgestattet hast mit allen Segnungen des Himmels. Deswegen lob ich dich. Das ist keine Theorie. Das ist Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit kann unser ganzes Denken verändern. Und wenn sie mich verändert hat, dann wird diese Wirklichkeit in meinem Denken auch unser Umfeld verändern. Sie wird diese Gemeinde verändern. Wenn du, was du über diese Gemeinde denkst, wird diese Gemeinde verändern. Wann hast du zum letzten Mal Gott dafür gedankt, dass ihr im Schnitt nur 10 Leute hier seid? In Jesus Christus ist uns doch alles geschenkt worden, was wir brauchen, oder? Nicht nur irdisch und materiell, sondern vor allem geistlich, ewig, himmlisch. Und nun horcht mir ganz genau zu. So wichtig dieser geistliche Segen ist, nicht, niemals, never an irgendwelche Leistungen von uns geknüpft, sondern er ist da. Er braucht nur abgeholt werden. Alleine durch die Zugehörigkeit von dir an Jesus Christus steht dir das zu. Paulus hält sich da nicht lang auf. Predigt schon viel zu lang. Gut, ich werde ein bisschen überspringen, um auf den Punkt zu kommen. Aber ich war so begeistert, dass ich das alles aufgeschrieben habe. Könnt ihr euch da so ein bisschen reindenken in mich? Das, was er da sagt, ist so ein Ausbruch so von überschwänglichen Leben voller Begeisterung. Ja? Er sagt in diesem Satz, fasst er alles zusammen. Und es ist fast so, als wenn die Verse danach, die Verse Epheser 1, von 4 bis 14 ein einziger Satz sind. Das ist in der deutschen Grammatik sowieso nicht möglich, in der griechischen eher. Deswegen lesen wir auch so viel verschachtelte Sätze von Paulus, weil vieles auch aus dem Griechischen kommt. Aber auch da sind 14 Sätze verschachtelt und no-go. Ja? Aber lest mal bitte, nehmt euch das mal als Hausaufgabe vor, heute oder die nächsten Tage oder auch jeden Tag der nächsten Woche. Lest mal Epheser 1 von Vers 4 bis Vers 14. Da stecken nämlich die ganzen Schatzjuwelen drinnen, die er uns sagen will. Er hat sie ja in diesen einen Satz zusammengefasst, Vers 3. Aber Vers 4. Ihr lest es selbst. Wir sind überreich gesegnet. Wir sind auserwählt zur Heiligkeit. Wir sind adoptiert als Kinder Gottes. Wir sind erlöst und uns ist vergeben. Uns wird der Heilsplan Gottes offenbart. Wir sind Miterben Christi. Uns ist der Heilige Geist gegeben, der das alles bestätigt und versiegelt. Jeder einzelne Gedanke. Eine kostbare Perle und zusammen mehr wert als alle Juwelen im Tower von London. Ich wollte noch etwas machen mit euch. Das werde ich auch noch machen, auch wenn wir spät haben. Lass uns doch mal gemeinsam sagen, ich bin gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Ich bin gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Nicht irgendwann, nicht vielleicht. Ich bin gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Jetzt kannst du dich entscheiden. Willst du jetzt ein Amen sagen oder willst du jubeln? Ich sage auf jeden Fall Amen.